Okay.
Lustiger Mann am Telefon, von dem das Publikum noch nie gehört hat.
Yeah!
Auch der Hauptteil meiner Hits wird über diese Kopfhörer generiert.
Ich muss das kurz kontextualisieren.
In seiner Unangenehmheit war es total cool und hat megamäßig Spaß gemacht. Ja, ne? Das hat genau die richtige Lautstärke. Das ist wirklich eine Ausnahmesituation heute. Wow. Badab.
Herzlichen Glückwunsch zur 108. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Wie war das für ein Podcast? Gar nicht so schlecht.
Ja.
Mit Lars Holscher.
Und Yoga Flo.
Das ist ja quasi schon ein Teaser und zwingt mich dazu, nachher noch ein bisschen was zu berichten.
Ja, selbstverständlich.
Unbedingt, ja. Es ist ganz wichtig. Aber vorher, es ist schon wieder richtig lange her, dass wir gesendet haben, ne?
Oh ja, wir mussten gerade erstmal den Staub von dem Mikrofon pusten.
Ja, quasi. Also es war nicht der Staub, den wir von den Mikrofonen kratzen mussten, aber da ich in meinem Urlaub, der sich jetzt dem Ende zuneigt, 2 Wochen das Studio wirklich mal ein bisschen dafür benutzt habe, wofür es sonst benutzt werden sollte, nämlich um Musik zu machen, war quasi nicht so konfiguriert, wie es gehörte. Hier standen zwar 3 Mikrofone quasi auf Sprechhöhe nebeneinander rum, aber sie waren alle nicht so konfiguriert, dass man sie jetzt irgendwie sinnvoll hätte benutzen können. Und auch ansonsten hat hier nichts so funktioniert, wie es wollte. Also darum hat Lars jetzt noch eine gefühlte halbe Stunde hier Gitarre gedüdelt, während ich das hier alles vernünftig wieder zusammengeklappt
habe.
Ja, so war es.
Das ist ein bisschen wie früher, wo auch immer nichts ging.
Ja, aber jetzt weiß ich ja zumindest, woran es liegt. Und ich hatte heute noch so einen ganz schönen Moment, in dem ich eigentlich dachte, oh, ist das toll, dass in diesem Studio alles so gut funktioniert. Da lag ich auf diesem Sofa, auf dem du jetzt gerade sitzt, um zu sprechen, um halt wiederum Teaser auf mein Yoga-Dasein, um einen Bodyscan zu machen. Und hatte den eigentlich nur auf dem Handy laufen, also die Audiobegleitung dazu. Fand es dann aber ein
Moment,
bisschen...
Moment, Flo, aber was ist denn ein Bodyscan?
Ja, okay. ich glaube, keiner unserer beiden Hörer weiß, dass ich ein bisschen mit innerer Unruhe zu kämpfen gehabt habe und auch noch habe, so über die letzte Zeit. Es ist so, diese Doppelbelastung aus einen Job haben und ein Kind, was einen über Gebühr fordert, hat so ein bisschen Tribut bei mir gefordert und einfach dazu geführt, dass ich nicht mehr so runtergekommen bin, wie es denn angezeigt gewesen wäre. Ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen, eine sehr, sehr lange Zeit lang. Habe also mehrere Nächte, mehrere Wochen durch einfach immer nur 2-3 Stunden gepennt, weil ich einfach aus irgendeinem Grund halb eins nachts wach geworden bin und dann nicht mehr vernünftig schlafen konnte, dann bis 4 Uhr wach gelegen habe, dann wieder eine Stunde geschlafen habe und dann ist ja quasi auch schon das Kind wach geworden. Es war eine sehr, sehr unbefriedigende Zeit. Und ich habe mir gedacht, neben dem Abklären, ob es da vielleicht irgendwelche körperlichen Gründe vergibt, was ich dann getan habe beim Arzt, und neben dem Erfolglosen mir homöopathische Mittel verschreiben zu lassen vom Arzt, muss ich da jetzt auch mal ein bisschen proaktiv drauf zugehen und mache jetzt Mindfulness-Based Stress Reduction, was halt ein Programm ist, was mit Meditation und, Lars hat es gerade geteasert, Yoga arbeitet, um einem so ein bisschen ein Toolkit an die Hand zu geben, um mit sich selbst wieder so einen Zustand herzustellen, bei dem man sagt, yay, der Tag kann losgehen und ich fuck schon wieder einen Tag, wann ist endlich wieder abends und ich will schlafen. Und genau, dazu eines dieser Tools, was man da an die Hand bekommt, ist der Bodyscan. Lars, du kennst auch den Bodyscan und ich habe jetzt schon wieder 4 Minuten am Stück gesprochen. Erzähl doch mal, was ein Bodyscan ist.
Ja, also ein Bodyscan, man legt sich quasi hin oder sitzt und dann fühlt man so nach und nach so jede Partie seines Körpers. Also man fängt, also in der App, die ich benutze, die ist Aware, heißt die ist auch soweit erstmal kostenlos. Da fängt man quasi an, erstmal irgendwie die Füße zu fühlen. Da setzt man sich hin und fühlt einfach mal so 30 Sekunden lang oder eine Minute lang einfach mal die Füße. Wie fühlen sich gerade die Füße an? Mhm. Das ist ja... So geht man ja nicht durch den Tag, indem man irgendwie seine verschiedenen Körperstellen irgendwie abfühlt. So, ist da gerade meine Hose irgendwie am Bein oder wo hängt meine Hose gerade oder stehen da gerade irgendwelche Haare quer, und dann arbeitet man sich quasi so von unten nach oben, irgendwie so von den Füßen bis zur Kopfhaut arbeitet man sich dann nach und nach hoch, und das dauert so, kann eine Stunde dauern, in meinem Fall dauert es meist so 20 Minuten. Mhm. Und dann ist man erstmal ziemlich runtergekommen, wenn man irgendwie mal so den ganzen Körper durchgefühlt hat, so wie fühlen sich die Hände an, die Knie, die Oberschenkel, die Arschbacken, der Bauch, die Schultern. So, das ist total angenehm. Also das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie Probleme hat, runterzukommen oder viel auch irgendwie im Job mit Stress zu kämpfen hat oder auch Einschlafprobleme. Also das hat wirklich viele meiner Einschlafprobleme irgendwie gelöst. Wenn ich jetzt abends rastlos im Bett liege und die Gedanken mir um die Ohren fliegen, dann lege ich mir einfach hin, ach, jetzt machst du mal richtig ordentlich einen Bodyscan. Und dann dauert das meist keine 15 Minuten, dann bin ich auch irgendwie eingepennt, wenn ich irgendwie an der Schulter angekommen bin oder so. Also das bringt einen echt runter. Also Meditation kann ich im Grunde genommen eigentlich jedem empfehlen, der irgendwie Stress hat und irgendwie ein Ventil braucht, um das irgendwie rauszulassen, aber nicht weiß, wie er das selbst machen kann. Dann ist so eine fremdgeleitete Meditation, wo man einfach nur quasi nachdenken muss, was da gesagt wird, eigentlich genau das Richtige. Und das ist auch wahnsinnig einsteigerfreundlich, finde ich. Also ich hatte, glaube ich, so nach dem zweiten oder dritten Mal hatte ich wirklich schon einen richtig geilen Effekt, dass ich gedacht habe, boah, ich bin jetzt mit der Medikation fertig, ich bin so fokussiert, ich bin total ruhig von innen, irgendwie nichts ist mehr laut irgendwie. Ich weiß nicht, du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man so ein Unruhegefühl hat und sich das irgendwie, also bei mir manifestiert sich das immer so im Brustbereich, dass da irgendwie so einfach eine Unruhe drin ist. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass man einen hohen Puls hat oder sowas, aber einfach so der Brustbereich irgendwie so aktiv ist, so vom Gefühl her. Mhm. Und das war dann komplett gegessen. Also man kommt echt super runter.
Also dieses Gefühl, was du beschreibst, habe ich, als ich zum Arzt gegangen bin, um halt abklären zu lassen, ob es möglicherweise noch einen körperlichen Grund gibt. Spoiler, gibt es nicht. Ich bin nach wie vor so unfucking fassbar gesund, wie ich es nur sein kann. Und die Geschichte muss ich kurz reinwerfen. Ich bin alt. Das ist nämlich, ich bin beim Arzt gewesen, es wurden diverse Tests bei mir gemacht. Ein EKG, ich musste in ein Röhrchen pusten, Lungenfunktionstest, der ganze Scheiß, den man machen kann.
Ja.
Und danach kam dann die Ärztin rein und hat sich diese Werte angeguckt und ist die einzeln mit mir durchgegangen und hat dann tatsächlich zu mir gesagt, und das ist das erste Mal, dass das eine Ärztin oder ein Arzt zu mir gesagt hat, ihre Werte sind richtig, richtig gut für ihr Alter.
Tja. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, ne?
Richtig, also wenn ärztliches Personal zu dir sagt, zu irgendeiner Aussage anfügt für ihr Alter, dann weißt du, bist auf jeden Fall nicht mehr in deinen 20ern. Ja.
Du hast schon gepiekt.
Ja, definitiv, ja.
Nee, aber körperlich zumindest. Ja.
Ich habe beim Arzt dieses Gefühl so beschrieben, dass ist, ohne dass es dafür einen objektiven Grund gäbe, ich so das Gefühl hätte, als müsste ich in den nächsten 20 Minuten einen Raum betreten, um eine Abiturklausur zu schreiben. So eine krasse, dramatische Unruhe, für die es einfach keinen Grund gibt. Und wenn es keinen Grund gibt, dann hast du ja auch intellektuell einfach nicht die Möglichkeit, das abzuschalten.
Ja.
Weil es ist ja nichts. Es ist ja verfickt nochmal nichts da.
Ja.
Und wenn man mit so einem Problem zu kämpfen hat, dann, wie Lars gerade schon gesagt hat, ist es wirklich hilfreich, da auf irgendeine meditative Art heranzugehen. Und gerade Bodyscans, viele empfinden das als sehr unangenehm, weil man halt einfach mal krass runtergeholt wird.
Ja, und vor allem so eigentlich im Grunde mal auch entkoppelt ist von seinem Körper, finde ich. Mhm. Weil man betrachtet den Körper ja so ein bisschen von außen.
Mhm.
Und das ist eine Erfahrung, die man sonst im realen Leben so einfach nicht macht. Also das dieser Bodyscan, das war im Grunde genommen das erste Mal, dass ich meinen Körper so gefühlt habe, so in seiner Gesamtheit. Peu à peu.
Nur für unsere beiden Hörer da draußen. Also gebt einfach mal Bodyscan und dann die Sprache eures Vertrauens oder eurer größten Sicherheit bei YouTube ein, und dann ist da eine mannigfaltige Variationsvielfalt von geführten Bodyscans, die man so durchführen kann. Und dann sucht man sich halt einfach die Stimme aus, die einem am angenehmsten erscheint, und die Länge, mit der man leben kann.
Mhm.
Du machst Aware, ne? Ja. Immer noch. Da ist, glaube ich, der Bodyscan irgendwie so 10 Minuten lang oder sowas.
Den gibt es in mehreren Ausführungen.
Ah, okay. Okay,
so. Also da man kann da von 10 Minuten bis eine Dreiviertelstunde ist da alles möglich.
Okay. Die Variante, die ich mache, geht, glaube ich, 36 oder 38 Minuten. Mhm. Und in aller Regel, also die überwiegende Anzahl der Versuche des Bodyscans, schlafe ich irgendwann zwischendrin ganz kurz ein und mache dann so einen 5 Minuten Powernap, kurz nachdem ich mit den Beinen und dem Rücken durch bin. Also den Torso mache ich praktisch nie. Und bin dann wieder wach, wenn es so an die Arme und die Schultern geht. Und danach fühle ich mich immer gut. Also wenn ich davor, auch wenn sie keinen besonderen Grund hatten, irgendwelche schlechten Gefühle hatte, sind sie danach einfach erstmal gegessen. Und mögen sie auch wiederkommen, sind sie halt erstmal weg. Also das ist wirklich, wirklich toll.
Ja. Ja, ich hatte das ja, das ist jetzt wieder alte Leute, die reden über ihre Krankheiten, aber ich hatte ja, letztes Jahr war das,
glaube
ich.
Darum lieben die Leute uns. Ja. Alle beide.
Ich hatte letztes Jahr war das, glaube ich, auch diese Herzgeschichte, die ja auch irgendwie anscheinend irgendwie panikattackenmäßig induziert war. Und da habe ich mich dann ja auch so ein bisschen so einer Hypochondrie hingegeben, die ich dann aber auch, sag ich mal, wieder durch diese ganze Meditationsgeschichte auch echt super in den Griff bekommen habe und das jetzt eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist. Also das kann einem wirklich in mannigfaltigen Weisen irgendwie weiterhelfen. Meditation ist glaube ich, fast für jedes Problem.
Meditation, da sind wir dabei. Und ich finde, du hast so eine angenehm tiefe Märchenerzählerstimme. Du könntest das, glaube ich, gut machen. Du könntest, glaube ich, gut so eine geführte Meditation machen.
Florian Himmel Bodies.
Ja, ganz im Ernst, lass uns das einfach nächste Episode mal machen. Ja. Jeder von uns beiden bekommt diesen Text und wir machen das dann in unserem Tempo jeweils. Wir sind dann auch alleine hier im Raum. Jeder bekommt das teure Mikrofon und den teuren Preamp und dann spricht das jeder von uns ein und wir gucken mal, wie lange das so dauert und dann stellen wir das einfach auf YouTube.
Ja. Der neue Florian Primel Meditationspodcast.
Das wird richtig gut.
Angenehm. Endlich kann ich mich von dir mal in den Schlaf reden lassen.
und ich von dir. Das wird ganz, so ganz schön, toll. Mann. Ja, ich mache den Kreis eben zu. Wir sind da ja eingestiegen, weil ich sagte, dass ich einen Bodyscan auf dieser Couch, auf der du gerade sitzt, gemacht habe. Und ich hörte das nur auf dem Handy und dachte dann aber, da bin ich nicht abgeschlossen genug, weil dann fuhr irgendwie das blöde Postauto vorne vor und ich hab's mitbekommen und die Vögel waren auch draußen laut und dann habe ich mir einfach den Kopfhörer, den du gerade auf hast.
Diesen Kopfhörer?
Diesen Kopfhörer. Wahnsinn. Von der Wand genommen und es war da drauf, weil ich das einfach da reinstecken konnte, das Handy. Es war ganz, ganz toll, wirklich. Schön. Ja.
Ja, also ich mach das auch immer mit Kopfhörern.
Also das kann ich auch empfehlen.
Diese Abgekapseltheit irgendwie, das brauche ich irgendwie. Das ein bisschen von der Umwelt entkoppelt zu sein und da, sag ich mal, kurz in seinem eigenen Mikrokosmos rumzuschwirren, ist da schon förderlich zum Runterkommen.
Ich wollte gerade noch was anderes aufmachen, aber es ist jetzt einfach weggeblubbert.
Die Dose ist wieder zugegangen.
Ja, die Dose ist wieder zugegangen. Darum machen wir jetzt die Dosen zu, die wir in der Vergangenheit aufgemacht haben. Wir haben ja schon berichtet, dass wir diverse Konzerte besuchen wollen. Wir haben für manche davon sogar Werbung gemacht, vermutlich auf indirekte Art und Weise für alle. Lars, wir haben ja Menschen gesehen, die für uns musiziert haben.
Oh ja.
Wen haben wir denn so gesehen?
Also erstmal haben wir den Ausnahmekünstler Bob gesehen.
Wollen wir zuerst über Bob sprechen?
Wir sollten zuerst über Bob sprechen und dieses Konzert war auch zuerst und liegt dementsprechend am längsten zurück.
Also es juckt mir irgendwie ein ganz kleines bisschen in den Fingern, dich einen Monolog dazu sprechen zu lassen, währenddessen die Klinke da in das Handy reinzuklöppeln und ihn einfach anzurufen.
Ja, mach das doch mal.
Ich weiß aber nicht, ob ich seine Nummer. Also ich habe seine Nummer irgendwo, ich muss sie aber suchen.
Ach, such doch mal.
Warte, wir machen das nach der Pause. Wir machen bestimmt eine kurze Pause.
Gleich eine kleine Live-Schaltung
zu. Genau, und dann machen wir eine kleine
Live-Schaltung. Hagener Ausnahmekünstler Bob.
Genau, erzähl doch mal.
Ja, wir haben unseren Hörer Bob und Hörer und Musiker, Kleinkünstler Bob, in Hagen besucht. Der hat da nämlich seine CD Urlaub auf Bukake endlich released. Wir teasern ja praktisch schon Jahre auf den Release hin. Und jetzt ist es Anfang Juni endlich soweit gewesen, dass wir uns ins Auto gesetzt haben, nach Hagen gefahren sind, die Studiomatratzen aus seinem Produzenten, dem sein Studio rausgeholt haben und bei ihm auf dem Boden genächtigt haben und vorher aber das Konzert besucht haben, was in einem Kulturzentrum stattgefunden hat. Und ich muss sagen, Hut ab, was der Bob da performt hat. Er war alleine, also hauptsächlich alleine auf der Bühne, hat zu einem Halbplayback gespielt, also er hat Gitarre gespielt und ist dann von Drums und Bass und alles, was da sonst noch so in so einem Mix rumschwirrt, unterstützt worden und hat da wirklich ein ganz formidables Setup geliefert. Das hat so ein bisschen gespielt zwischen, ich würde sagen, Stand-Up-Comedy und irgendwie Comedy-Rock. Mhm. Florian hatte auch noch einen kleinen Gastauftritt gehabt bei einem Song, wo er gesungen hat und einen verrückten Professor gemimt hat.
Ja, irgendwie.
Hast du dazu was zu sagen? Was ist deine Entschuldigung?
Ja, es war ja ein bisschen befremdlich. Wir, die nun irgendwie eine dreistündige Anreise gehabt haben.
Und die schönsten Kreisverkehre Nordrhein-Westfalens gesehen haben, ja. Denn die A1 war nämlich voll.
Ja, also wir, die wir eine lange Anreise gehabt haben, waren, glaube ich, die einzigen, die nicht so aus dem lokalen Dunstkreis irgendwie in dieses Kulturzentrum rein diffundiert sind. Und Bob schon kannten, denn der macht das da offensichtlich schon irgendwie 20 Jahre lang.
Bob ist eine Hagener Legende.
Also ungefähr, so muss man es wahrscheinlich sagen. Und er hat auf der Bühne ja auch die Geschichte vorgetragen, wie es sich denn begeben hat. Ich weiß bis heute nicht, wie der auf unseren Podcast gekommen ist. Denn im Grunde gibt es wirklich keinen.
Das können wir ihn ja vielleicht gleich fragen.
Es gibt keine Entschuldigung dafür, warum man diesen Podcast hört. Aber offensichtlich hört er unseren Podcast und er hat mich irgendwann mal auf Twitter angeschrieben. Mhm. Und ich habe dann mitbekommen, dass er ein Album macht und ich habe ihn dann ganz frech nur angetwittert und ihm geschrieben, dass ich ein verficktes Feature will. Und es war ursprünglich geplant, dass ich irgendwie auf 2-3 Liedern Gitarre spiele und irgendwie Backing Vocals und sowas mache. Aber leider sind 2 von diesen 3 Liedern dann rausgeflogen, weil er irgendwie nicht hinterhergekommen ist mit seinem Album. Und so hat es sich dann begeben, dass ich Backing Vocals auf einem Track singe und halt, wie gesagt, da, wie Lars schon erwähnt hat, einen. Ich sollte eigentlich nur so einen ganz normalen so Wissenschaftler, Experte, wie man ihn halt so in der ARD hat, einsprechen. Aber irgendwie ist das beim Aufnehmen zu verrückter Nazi-Wissenschaftler eskaliert. Und ich hoffe, ich habe das einigermaßen vernünftig auf der Bühne rezitieren können.
Oh ja, selbstverständlich. Ich war wirklich beeindruckt, wie sicher du das rübergebracht hast. Und wirklich, als wärst du auf der Bühne geboren worden.
Dankeschön.
Oder gezeugt.
Lass, wir sollten eine Band gründen.
Eine Indie-Band.
Ich glaube, ich kann ganz gut auf der Bühne.
Ja. Let's go.
Zurück zu Bob. Du hast es ja gerade schon beschrieben, der macht da irgendwie so ein merkwürdiges Zwischending aus Musik und Stand-Up.
Ja.
Was glaube ich, in den 80ern und 90ern mal größer war, als es jetzt ist. Inzwischen ist das getrennter. So blöde Dinger auf der Bühne mit einer Gitarre haben ja so quasi ihren Peak mit Otto erreicht.
Ja.
Jetzt nicht unbedingt ihren qualitativen Peak, aber durchaus ihren Peak, was die Massentauglichkeit betrifft. Genau, absolut. Ich wollte gerade wieder was mit Quantität machen. Schön, dass du Massentauglichkeit gesagt hast. Ganz, ganz toll. Aber das habe ich lange nicht gesehen, dass jemand gut mit einer Gitarre auf der Bühne war. Ja. Ich fand das in aller Regel, wenn mir sowas auf YouTube aus irgendeinem Grund vom Algorithmus in die Timeline gespült wurde und ich es dann auch noch angeklickt habe, in aller Regel eher peinlich.
Mhm.
Bob hingegen war so peinlich und jetzt ihm war es auch bewusst, dass er daraus eine gute Show gemacht hat.
Ja, genau. Also das war.
Das ist eine sehr lange Pause, das gefällt mir.
Das war, sag mal, zum Angucken irgendwo wahnsinnig unangenehm. aber in seiner Unangenehmheit war es total cool und hat megamäßig Spaß gemacht, weil man genau wusste, Bob zieht das Ding so durch und das ist genauso, wie er es geplant hat. Und genau deswegen war es so geil.
Also können wir nur empfehlen, wir werfen Bob selbstverständlich mal wieder, vermutlich das ungefähr 40. Mal, in die Shownotes. Und
jetzt,
wenn ihr.
Jetzt mit Spotify-Link.
Oh, jetzt mit Spotify-Link, genau. Denn es gibt jetzt dieses wunderbare Album mit dem Titel
Urlaub auf Bukake.
Auf Spotify und auch auf diversen anderen Streaming-Plattformen zu hören. Und da Bob bisher erst beklagenswerte
3 Cent
mit diesem Album verdient hat, geht hiermit mal wieder der Aufruf, Leute, ganz im Ernst, da kann man einfach mal machen. Wir haben das zum Beispiel auch schon mit unserer einjährigen Tochter gehört. Das kann man gut mal machen, während ein Kleinkind sich einen Teller voll Banane auf den Kopf tut. Da kann man wirklich ganz gut Bob beihören. Also echt. So, genug dieses Werbeblocks. Lars, was ist denn das zweite Konzert, was wir besucht haben?
Das zweite Konzert, was wir besucht haben, war unser zweites gemeinsames The National Konzert, wieder in unserer Lieblingslocation der Freiluftbühne im Stadtpark Hamburg.
Genau, und dieses Konzert haben wir mit einer Episode der Konzertreise bedacht. Das heißt, wir haben bereits im Auto einen Teil dieser Episode aufgenommen und werden den jetzt auch einspielen. Mir ist da allerdings beim kurzen Durchhören was aufgefallen. Also dieses super advancede Aufnahmegerät, ich nehme es jetzt wieder in die Hand, dieses wunderbare Tascam Dea Schlag mich tot, hat ein Shitload an Funktionen. Und ich habe das zum Beispiel auch schon benutzt, um dazu Gitarre zu spielen und zu singen.
Ja.
Und es hat so Effekte drin, unter anderem Hall und einen Kompressor.
Ja.
Da habe ich viel mit rumgespielt.
Ja.
Da grinst mich gerade schon so an. Also, wir werden jetzt eine Konzertreise hören. Nicht nur live aus dem Auto, sondern auch live aus der Betthöhle. Am Ende des Tages, am Ende ist alles übersteuert und so. Herzlichen Glückwunsch zur 108. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Eine Konzertreise auf dem Weg nach Hamburg mit Lars Holscher
und Florian Primel.
Man sagt doch nicht seinen eigenen Namen. Ich hätte dich jetzt angekündigt.
Versuch das mal eben so zu konfigurieren mit dem Handy.
Wir haben es irgendwie wieder hingeschafft, von einer Natascha zu einem Konzert gefahren zu werden. Wie bei unserer letzten Konzertreise, die wir live dokumentiert haben. Lars, wohin sind wir denn auf dem Weg?
Oh, wir schauen uns gleich The National in der Freilichtbühne im Stadtpark in Hamburg an.
Und wie eifrige Hörer dieses Podcasts ja bereits wissen, sind wir da schon mal gewesen. Selbe Band, selbe Location, aber haben da keine Konzertreise zu gemacht. Aber es war damals so fantastisch, dass wir den Termin einfach nicht verstreichen und an uns vorbeigehen lassen konnten und uns entschieden haben, nochmal hinzugehen und zu senden. Obwohl wir gerade festgestellt haben, dass wir beide eigentlich lieber auf der Couch wären, oder?
Ja, alles ist schlimm und Man wird alt und schläft wenig und du hast Kinder und schläfst auch wenig und dann werden die Kinder...
Moment, ich habe Plural? Großer Gott! Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, aber ich habe wirklich sehr, sehr wenig geschlafen in den letzten beiden Nächten. In dieser Nacht, um nicht zu sagen, gar nicht. Dieses Kind ist gerade krank geworden und ist alle halbe Stunde, um es euphemistisch auszudrücken, wach geworden. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gerade beschlossen, die Müdigkeit sein zu lassen, mir ein Craftbeer reinzudengeln und das Konzert einfach auf mich zukommen zu lassen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen, aber hey, Lars. Aber
zu spät zur Vorband. Genau richtig zum Hauptprogramm.
Also wir fahren so zwischen 170 und 180, also ich gebe alles.
Da du dich gerade schon da reingemogelt hast, Lars, kann ich dir das kurz in die Hand drücken und ihr beide erzählt erstmal eure Vorerfahrungen und Erwartungen zu diesem Konzert?
Selbstverständlich. So, Natascha, meine angetraute Lebensgefährtin, was hast du denn für Erwartungen an dieses Konzert? Du hast ja noch kein The National Konzert gesehen, oder?
Genau, ich habe noch kein The National Konzert gesehen.
Ich weiß noch nicht, welchen Regel.
Ehrlich gestanden, noch nicht so viel von The National gehört, außer ein bisschen Spotify-Playlist. Ich erwarte einen sehr entspannten, smoothigen Abend, wenn man das so sagen kann.
Sie hat keine Ahnung.
Ich hoffe, es regnet, weil ich einen tollen grünen oder roten Poncho anhaben möchte, während ich ein Bier trinke. Das wünsche ich mir und das ist meine Erwartung.
Sehr gut. Meine Erwartung an den Abend ist, dass er ähnlich chillig wird wie der letzte Abend, den wir da verbracht haben. Da war es auch eine laue Sommernacht irgendwie.
War das Handy?
Ich meine, das steht jetzt, glaube ich, eher
über das Vorhaben Mikrofon entgegen. Oder über
das, glaube ich, keine laue Sommernacht werden, aber es wird zumindest eine Sommernacht werden.
Das ist falsch.
Es ist bedeckt, es ist nicht so super warm. Letztes Mal waren wir im T-Shirt da, das Bier war kalt. Da war wirklich alles richtig, aber ich hoffe einfach, dass die trotzdem diesmal die gleiche Energie rüberbringen wie beim letzten Mal und dass sich die Menge auch irgendwie so als so nahbar irgendwie gibt, dass man da echt einen geilen Abend haben kann. Oder Flo, wie siehst du das?
Blick mal auf. Also, dass man da einen geilen Abend haben kann, wird jetzt nicht davon überschattet werden, dass es ein bisschen schattiger ist, weil wir Wolken haben. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mir nicht wieder so einen schrecklichen Sonnenbrand wie beim letzten Mal holen werde. Das heißt, im Grunde kann es ja eigentlich nur besser werden als beim letzten Mal. Und ich bin, glaube ich, inzwischen, jetzt wo ich mir gerade das zweite Bier aufgemacht habe, auch wirklich ein bisschen euphorisiert. Also nicht mehr so ganz depressiv mit dem Wunsch, bei meinem kranken Kind zu sein, auf der Couch sitzen wollend, sitze ich jetzt hier im Auto und freue mich tatsächlich schon. Das ist mein drittes The National Konzert. Mein erstes habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil es auf einem Festival stattgefunden hat und ich die Band bis dahin noch nicht so richtig kannte. Das zweite The National Konzert war besagtes, über das wir gerade schon eben gesprochen haben. Und da war mir tatsächlich noch nicht klar, wie sehr ich The National liebe. Das hat sich jetzt so in den letzten Jahren erst herauskristallisiert. Also für mich ist The National die einzige Band, von der ich sagen würde, dass sie nach meiner Jugendzeit über mich gekommen ist, die ich auf so eine Weise lieb habe, wie sonst nur mit Bands ist, die in meiner Jugendzeit über mich gekommen sind und darum jetzt 1000 Euro für eine Karte haben wollen. Ich habe die auch sehr spät kennengelernt. Wann wollen wir das vielleicht mal eben kurz für die Hörer, also für unsere beiden Hörer kurz aufrollen, was wir denn gleich sehen wollen? Wir werden jetzt nicht damit rechnen können, dass alle Hörer sich direkt die Diskografie von The National reintun, nur weil wir hier einen Podcast dazu machen. Lars, was machen die denn so?
Oh, die machen Indie im weitesten Sinne, ne? Ruhige, wobei auch nur in Teilen ruhige Indie-Musik mit irgendwie spannenden und sehr diversen Texten.
5, 6, oder?
Ein männlichen Sänger mit, jetzt auch mittlerweile mehrfach ausgezeichneten Alben. Grammys? Waren Grammys dabei?
Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich verfolge das Credibility-Wesen da nicht so. The National ist auf viele Arten und Weisen, finde ich, eine bemerkenswerte Band. Die machen das jetzt auch schon eine Ewigkeit, quasi 20 Jahre. 1999 gegründet und schon die Gründung ist irgendwie bemerkenswert, denn die meisten Bands, die es 20 Jahre machen, haben sich irgendwie in ihren Teenager-Zeiten gegründet. Da kann man das halt mal machen. Man ist noch nicht auf hohes Einkommen angewiesen und kann irgendwie von kleinen Shows leben, die man spielt und Nebenjobs haben und dann in einer WG wohnen. Aber The National wurden tatsächlich gegründet, als der Leadsänger Matt Berringer bereits Mitte 30 war und er hat quasi seinen gut dotierten Job in einer Werbeagentur dafür hingeschmissen, diese Band zu gründen. Das ist so das Erste. Irgendwie Interessante daran. Und ich finde tatsächlich, auch wenn das jetzt nach dem, was ich gesagt habe, irgendwie klischeehaft und zwingend klingt, The National ist irgendwie eine extrem erwachsene Band.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur rein optisch, auch wenn Matt immer im Anzug auf der Bühne steht, weil er sich das nicht mehr geben möchte oder weil er dem Publikum auch zeigen möchte, dass er das, was er tut, auch mit einem Ernst verfolgt. Nee, also auch die Texte sind wirklich gewachsene also, Texte. Bist
zumindest, mit, das bin ich da.
Echt, hallo? Mit echten Problemen, also auch irgendwie sehr, sehr nahbar, finde ich eigentlich, das, was da lyrisch passiert.
Ich finde, man merkt bei den The National Texten immer, dass er aber nie warum? Sänger das werden wollte, falsch. Sondern im Großen und Ganzen Gedichte, die er geschrieben hat.
Aber ich kann dich hören, das ist schon mal was.
Die werden immer mit maximaler Brutalität irgendwie auf die Songs drauf geprügelt, aber es klingt nie anstrengend, aber es sind im Grunde immer viel zu viele Worte für die Musik, die da verwendet wird. Man merkt tatsächlich da, dass das Schaffen bei dieser Band so ist, dass die Musik erst geschrieben wird und dann zu Matt geschickt wird und er und seine Frau setzen sich dann irgendwie dahin und klöppeln da seine abstrakten Gedichte irgendwie drüber. Ich finde, das ist total auffällig, dass da die Songstrukturen und die Art und Weise, wie über die Musik gesungen wird, nie erwartbar ist. Da werden einzelne Worte irgendwie über 6 Sekunden gestreckt. Und zwar nicht, indem die lange Töne gesungen werden, denn das kann der nicht, sondern indem er zum Beispiel singt, Hey, Row, See. Es ist in vielerlei Hinsicht irgendwie eine bemerkenswerte Band. Die machen ganz viel anders als andere Bands. Das hat ja gerade das Rubrum Indie in den Raum geworfen. Und gerade so für die ersten Alben stimmt es. Das ist, wenn man von der Dichtung und auch der hohen Qualität, finde ich, der Dichtung absieht, ist es astreiner Indie.
Hallo, ich spreche in ein Mikrofon.
Wenn man sich so durchhört,
klopfe von den ersten Alben zu jetzt,
dann ist es ein Bass-Mikrofon. Ist das irgendwie eine total stringente Entwicklung. Denn am Anfang war das halt eine Band mit Gitarre, Bass, einem Schlagzeug und einem Sänger, der nicht singen kann. Und jetzt sind es so Soundcollagen mit Gastmusikern und einem Sänger, der nicht singen kann.
Na, jetzt mittlerweile kann er doch schon ein bisschen singen.
Ja, der hat, also ich glaube, er hat in der Zwischenzeit irgendwann mal Gesangsunterricht gehabt. Also, unsere Fahrerin gestikuliert wild und wir sind gerade, glaube ich, auch einen gefühlten halben Meter an so einem Transporter vorbeigeschrammt. Du hattest versprochen, trotz der fortgeschrittenen Zeit nicht rasen zu wollen.
Also ich möchte nicht rasen, weil ich rasen muss, aber wenn ich gerade im Flow bin, macht das Spaß. Und wenn mir nicht so ein Transporter bei 180 einen Meter vorher mit 70 km/h rauszieht, dann ist auch gar kein Problem und dann stresst mich das auch nicht. Oh, okay.
Mich schon, macht aber nichts, macht aber nichts, macht nur weiter so. Also, wo du sagtest, er hätte ja singen gelernt, ist ich... Nach diversen Konzerten, die ich auf YouTube gesehen habe, finde ich, dass schon die Gefahr besteht, dass The National enttäuschen. Und ich bin ja im Nachhinein wirklich froh, dass wir nicht in der Elbphilharmonie gewesen sind, ne?
Ja, das war ja, glaube ich, so die erste große Konzerttournee, nachdem er angeblich singen gelernt hat. Und
da wollte er zu viel.
Ja, genau. Das hat man aber, finde ich, auch so ein bisschen auf dem letzten Album gemerkt, dass mir auch nicht so gut gefallen hat wie alle anderen.
Welches letzte?
Nicht das aktuelle jetzt, sondern das davor.
Ah, okay, das aktuelle Album Easy to Find gefällt mir inzwischen, obwohl es ein relativ großer Shift so im Sound ist. Sie arbeiten viel mit Gastmusikerinnen zusammen und sind auch ansonsten irgendwie sphäriger geworden. Du meinst aber Sleep Well Beast, das Album von vor 2 Jahren.
Ja. In Teilen.
Ich finde gerade The System Only Dreams in Total Darkness gehört zu den 10 besten Songs, die The National je geschrieben haben.
Das ist auch vollkommen richtig. Aber das Album hat nicht nur Perlen, wie die meisten anderen Alben. Also ich kann eigentlich alle Alben von The National durchhören und irgendwie jeder Song ist ein Banger. Auf dem Album irgendwie nicht, da gibt es auch Songs, die ich skippe.
Okay. Geht mir, ist ein schwieriges Album. Es steht, weil es irgendwie so entwicklungstechnisch zwischen dem, aus meiner Sicht und aus der bisherigen Erfahrung, aus dem Zenit des Schaffens, nämlich High Violet und Trouble Will Find Me, und halt jetzt dieser Neuausrichtung im Sound steht. Es ist irgendwie so ein Album, was ein bisschen dazwischen ist, was viel versucht hat, was in Teilen elektronisch und relativ ruhig ist, aber ich habe meinen Frieden mit dem Album tatsächlich über die Lyrics gemacht. Gerade so wirklich ganz verspulte Sachen haben dann für mich über die Lyrics echt nochmal so den Kickstart bekommen. Und ich fühle mich richtig wohl damit inzwischen. Also ich mag das Album genauso gerne eigentlich wie, sagen wir mal, Alligator oder Boxer. Also High Violet, Trouble Will Find Me sind, finde ich, auch in dem hochqualitativen Schaffens irgendwie outstanding. Also wir hoffen einfach mal, dass die relativ viel von diesen beiden Alben spielen. Es wäre aber auch okay, wenn sie irgendwie Boxer komplett spielen würden, aber sei es denn drum. Lars, was erwartest du denn an Songs? Was muss aus deiner Sicht vorkommen?
Terrible Love und Bloodbath Ohio. Das sind meine beiden Songs, die ich auf jeden Fall hören will.
Also ich weiß schon von einem Song, ich glaube, das ist mein Lieblings-The National-Song, dass er nicht gespielt werden wird. Denn er wird, zumindest was YouTube betrifft, sehr, sehr selten auf Konzerten gespielt. Das ist Humiliation. Ansonsten, gibt es auch. I Need My Girl. Der wird gespielt werden, das ist eine Single. Natascha, du kennst also offensichtlich auch ein, zwei Songs.
Und Light Years?
Lightyears, Song vom aktuellen Album, ja, wird vermutlich auch gespielt werden, war eine der Vorab-Singles des aktuellen Albums, also da gehe ich auch mal ganz schwer von aus. Ich würde hart den Kopf bangen zu Where Will We Be von dem Album, was du nicht magst. Und ansonsten würde ich mich episch darüber freuen, wenn es so eine richtig ausufernde Eskalationsversion von About Today geben würde, wie es sie auch auf YouTube gibt. Also das wäre richtig gut. Auch eigentlich ein ganz ruhiger Song, baut sich ewig und 3 Tage auf, bis also 8 Minuten irgendwie mit demselben Gitarrenriff und der monotonen Stimme von Matt beschäftigt und dann eskaliert irgendwie alles in einer epischen Kakophonie. Da wäre ich richtig heiß drauf.
Wie lange sollen sie denn spielen, Florian?
Oh, da bin ich zwiegespalten, denn ich... Oh, genau, erzähl doch mal vom Stau. Ich kann das gerade nicht mehr halten.
Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg zwischen Bremen und Hamburg und wir sind glücklicherweise auf der richtigen Seite der Autobahn gefahren, denn auf der Gegenfahrbahn lag leider ein LKW quer und irgendwie ein leicht ledierter Wohnwagen irgendwie so ein bisschen. Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ach, Quatsch. Es sah aber nach keinen Personenschäden aus, so wie ich das sehen konnte. Auf jeden Fall hat sich daraufhin ein vermutlich jetzt mittlerweile schon 10 Kilometer langer Stau gebildet, der auch erstmal verdammt lange nach Vollsperrung riecht. Da hoffen wir natürlich, dass sich der zumindest bis auf den Nachhauseweg jetzt wieder erledigt hat, denn Flo und ich, wir haben beide schon eine gemeinsame Stauerfahrung gemacht, da haben wir auch eine Konzertreise gemacht, waren wir bei Florence and the Machine auch in Hamburg und das Konzert ging relativ lange, weil es auch ein relativ langes Vorband-Set gab. Florence hat dann auch noch 2,5 Stunden gespielt. Und dann konnten wir uns erst irgendwie gegen 11 wieder oder 11:30 auf dem Heimweg machen und haben uns dann richtig schön amtlich in eine Vollsperrung gestellt. So von 12 bis 3:30 morgens oder so. Und wir mussten beide den Tag später arbeiten. Das war ganz fantastisch und das wünsche ich mir für heute zumindest nicht. Und ich denke, Natascha, du auch nicht, oder?
Nein, ich mir auch nicht. Deswegen soll The National bitte so lange spielen.
Ja, ich spreche gleich nochmal mit Matt, dass sie hier ruhig nochmal eine Schippe drauflegen, vielleicht nochmal so 2,25 Stunden machen und dann denke ich, hat sich der Stau auch gegessen und ich würde sagen, wir sprechen uns wieder auf der Rückfahrt. Flo telefoniert gerade, glaube ich, mit seiner Frau und ja, wir sehen uns später. Bis dann, tschüss, Kussi.
Ich glaube, das geht auch. Nee, am Ende ist alles übersteuert und so. Herzlichen Glückwunsch zur 108. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Eine Konzertreise auf dem Weg nach Hamburg mit Lars Holscher
und Florian Primel.
Man sagt doch nicht seinen eigenen Namen. Ich hätte dich jetzt angekündigt. Wir haben es irgendwie wieder hingeschafft, von einer Natascha zu einem Konzert gefahren zu werden, wie bei unserer letzten Konzertreise, die wir live dokumentiert haben. Lars, wohin sind wir denn auf dem Weg?
Oh, wir schauen uns gleich The National in der Freilichtbühne im Stadtpark in Hamburg an.
Und wie eifrige Hörer dieses Podcasts ja bereits wissen, sind wir da schon mal gewesen. Selbe Band, selbe Location, aber haben da keine Konzertreise zu gemacht. Aber es war damals so fantastisch, dass wir den Termin einfach nicht verstreichen und an uns vorbeigehen lassen konnten und uns entschieden haben, nochmal hinzugehen und zu senden. Obwohl wir gerade festgestellt haben, dass wir beide eigentlich lieber auf der Couch wären, oder?
Ja, alles ist schlimm und man wird alt und schläft wenig und du hast Kinder und schläfst auch wenig und dann werden die Kinder...
Moment, ich habe Plural? Großer Gott! Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, aber ich habe wirklich sehr, sehr wenig geschlafen in den letzten beiden Nächten. In dieser Nacht, um nicht zu sagen gar nicht. Dieses Kind ist gerade krank geworden und ist alle halbe Stunde, um es euphemistisch auszudrücken, wach geworden. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe gerade beschlossen, die Müdigkeit sein zu lassen, mir ein Craftbier reinzudengeln und das Konzert einfach auf mich zukommen zu lassen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen, aber hey, Lars. Aber
zu spät zur Vorband. Ja. Genau richtig zum Hauptprogramm.
Also wir fahren so zwischen 170 und 180, also ich gebe alles.
Da du dich gerade schon da reingemogelt hast, Lars, kann ich dir das kurz in die Hand drücken und ihr beide erzählt erstmal eure Vorerfahrungen und Erwartungen zu diesem Konzert?
Selbstverständlich. So, Natascha, meine angetraute Lebensgefährtin, was hast du denn für Erwartungen an dieses Konzert? Du hast ja noch kein The National Konzert gesehen, oder?
Genau, ich habe noch kein The National Konzert gesehen und habe auch ehrlich gesagt noch nichts.
Ich spule nochmal zum Ende.
Gehört, dann können wir das außer ein bisschen Spotify-Playlist.
Und das Konzert ging, hat sich der Stau auch gegessen und ich würde sagen, wir sprechen uns wieder auf der Rückfahrt. Flo telefoniert gerade, glaube ich, mit seiner Frau und ja, wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss. Kussi.
Ich dachte, das würde nochmal piep. Oh, es macht nochmal piep. Wir haben es ja gerade beschrieben, wie so unsere Erwartungen zum Konzert gewesen sind, dass unsere Reise und auch die Vorbereitung und das Vorfeld des Konzertes nicht ganz unproblematisch gewesen sind. Wie war denn das Konzert?
Ja, leider nicht ganz so geil, wie erhofft. Irgendwie fehlte was. Also das erste Konzert war wesentlich besser, was wir gemeinsam gesehen haben.
Also ich würde dich jetzt einfach mal sprechen lassen. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit tatsächlich herausgefunden, warum es für mich nicht so gut war. Und ich bin gespannt, ob du vielleicht auch eine Idee hast, warum es nicht so gut war.
Ja, du kannst mir auch bitte etwas von diesem köstlichen 5.0er Bier aus der Dose in meinen Becher kippen.
Du hast ja nicht geantwortet, ob wir heute quasi sowas wie ein Beerly Recap machen. Und da das Craft-Bier-Regal im Hole Up, bei dem ich gewesen bin, wirklich, ich möchte sagen, existenziell schlecht aufgestellt gewesen ist heute, habe ich gedacht, bring ich halt nur noch Sachen mit, mit denen man kein richtiges Beerly Recap bestreiten kann. Wie zum Beispiel das 5.0. Aber erzähl mal, warum fandst du The National diesmal nicht so gut?
Also am meisten hat mich eigentlich gestört, dass die Setlist, die sie da gespielt haben, fand ich wahnsinnig unausgewogen gewesen ist. Es war quasi eine Achterbahn der Gefühle, aber auf eine schlechte Art und Weise. Irgendwie hat sich nie so ein richtiger Flow ergeben, weil sich immer wahnsinnig ruhige Songs dann wieder mit den Evergreens abgewechselt haben, man dann nach den Evergreens total Bock hatte und auch schon so ein bisschen aufgepumpt war und dann kam wieder was super ruhiges und das, weiß ich nicht, das hat einen irgendwie immer hochgeholt und dann wieder runtergeholt und das hat dann irgendwie nicht so Spaß gemacht beim Zuschauen. Obwohl fand ich die Bandperformance natürlich wie immer echt klasse gewesen ist und ich jetzt auch nicht fand, dass da irgendjemand den Eindruck gemacht hat, dass er keinen Bock gehabt hätte oder sowas. Die Band ist immer noch wahnsinnig nahbar gewesen. Der Sänger hat auch immer noch ein Bad in der Menge genommen, wie sich das gehört, hat irgendwie mit Leuten angestoßen, hat irgendwie Selfies gemacht und hat irgendwie die Kameras von den Leuten genommen und da irgendwie ein Video gemacht und so. Das war schon so ganz cool, aber irgendwie ist der Funke ist irgendwie nicht übergesprungen, leider. Wie ist deine Meinung dazu?
Also um vielleicht zuerst mal so die Äußerlichkeiten abzufrühstücken, war, glaube ich, eines der größeren Probleme, dass wir schlecht standen. Wir standen sehr weit am Rand. Beim letzten Mal waren wir ziemlich in der Mitte. Jetzt nicht vor der Bühne, aber wir waren halt in der Crowd. Da haben da, glaube ich, so ein bisschen mehr Energie mitbekommen, als wir das da neben diesem Bierstand zwischen Eingang und dem Weinstand mitbekommen haben, wo wir dieses Mal gestanden haben. Das war so, glaube ich, einfach ein Problem, so an Äußerlichkeiten. Aber. Ja, die Setlist fand ich auch nicht optimal. Es waren tatsächlich 11 Songs vom neuen Album. Das ist zu viel. 11 Songs sind allein schon für ein Album zu viel. Aber dann auch noch 11 Songs von einem neuen Album in ein Konzert zu nehmen, ist halt ein Problem. Ich kann das verstehen. Denn er hatte ja zwei Gastsängerinnen da. Und die sollen ja nicht umsonst mitgereist sein. Ich kann das absolut verstehen. Aber das führt mich zum nächsten Problem. Ich bin der Meinung, dass man dem Typen keine Gastsängerin auf die Bühne stellen sollte. Das führt nämlich dazu, dass er Zeit hat, in den Songs Parts zu haben, in denen er nicht singt, und dann nach vorne zu gehen und sich feiern zu lassen. Und wir haben das im eingehenden Teil aus der Betthöhle beschrieben, dass wir The National immer als eine sehr ernsthafte und erwachsene Band wahrgenommen haben, die versucht, eine prätentiöse Botschaft rüberzubringen, in der Matt versucht, irgendwie Gedichte, die er vermutlich in der College-Zeit geschrieben hat, jetzt endlich mal mit seiner Band irgendwie an den Mann zu bringen, als Liedtexte. Und ich finde, dass es das irgendwie auseinandergenommen hat, wenn er, während andere Leute auf der Bühne gesungen haben, Zeit hatte, nach vorne zu gehen und mit Leuten anzustoßen und Selfies zu machen, Leuten die Kameras wegzunehmen und mit denen Fotos zu machen. Und was in dieselbe Kerbe schlägt, ist der Umstand, dass die dieses Mal alle aussahen wie Rednecks. Das hat mir nicht gefallen. Ja. Du hast das, glaube ich, im Batcave-Gespräch schon gesagt, dass sie in aller Regel eigentlich in Anzügen auf die Bühne gehen. Und das hat mir auch gefallen und das gehört dazu. Und auch das hat der Ernsthaftigkeit der Performance nicht zugetan.
Ja, das stimmt.
Und diese beiden Dinge führten für mich dazu, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass die das ernst genug meinen. Und wenn man schon einer Band, die jetzt nicht irgendwie da die große Sache in Sachen Technik abperformt, die jetzt keine Metal-Band sind, die sich die Seele aus dem Leib spielen, die nicht Rammstein sind und Pyrotechnik haben, dann müssten sie das auf irgendeine andere Art und Weise ernst meinen, finde ich. Und die Ernsthaftigkeit, die The National für mich immer ausgestrahlt hat, war ein introvertierter Matt, der auf der Bühne stand und sich, wenn es denn notwendig war, still auf seinem Platz verharrend sein Mikrofon gegen den Kopf geschlagen hat, wenn er denn nicht gerade singen konnte. Und eine Band, die ihn darin unterstützt hat, in die sie nämlich auch, wie er, in eleganter Kleidung auf die Bühne gegangen ist, um diesen Punkt zu machen, wir machen keine spektakuläre Musik, aber wir meinen es wenigstens so. Und das hat mir komplett gefehlt.
Ja, das stimmt. Ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich fand, das, was er gemacht hatte, hat ihn nahbar gemacht. Und das war auch irgendwie sympathisch. Es hat natürlich aber auch, sag mal, so ein gewisses Aufmerksamkeitsproblem mit sich gebracht. Denn die beiden Sängerinnen, die da auch wirklich super performt haben und toll gesungen haben, das ist dann da so ein bisschen untergegangen, weil dann alle nur noch auf Matt geschaut haben, der da irgendwie sein Bart in der Menge genommen hat und irgendwie auch was Lustiges gemacht haben. Du hast schon recht, da ist die Ernsthaftigkeit flöten gegangen. Mhm. Das ist richtig, ja.
Tja, was machen wir jetzt damit?
Ich würde sagen, da muss man sich nochmal ein drittes National-Konzert angucken. Und
genau das, ja.
Mal gucken, wie der Schnitt dann ausfällt. Ob es zu deren Gunsten ausfällt oder. Ich weiß nicht. Also, ich hatte ja auch schon nach dem Konzert im Auto gesagt, dass ich nicht unbedingt finde, dass das neue Album ein Live-Album ist. Mhm. Denn ich will nicht sagen, es ist langweilig, aber es ist halt ein ziemlich ruhiges Album. Und
es funktioniert sehr, sehr gut, wenn man schon richtig ein Sitzen hat und ganz alleine schon seit 2 Stunden durch einen Wald läuft.
Ja, genau. Das ist nichts, finde ich, womit man so eine Masse orchestrieren kann irgendwie. Mhm. Da passiert nicht viel. Das ist total ruhig, melancholisch. Und wenn man dann da in dieser
Die Smashing Pumpkins haben eine Karriere darauf gegründet. Naja, gut. XYU. Aber gut, okay.
Wenn man diese Melancholie dann aber nicht mit der ihr bedeutenden Ernsthaftigkeit unterstreicht, dann ist da so eine sehr große visuelle Abweichung zu dem, was man da auf die Ohren bekommt, dass das irgendwie hart an Authentizität verliert. Und das fand ich sehr, sehr schade. Weil gerade das heißt die älteren Alben, aber so die weniger aktuellen Alben haben da schon mehr Energie gehabt und waren auch irgendwie live-tauglicher, fand ich. So war es irgendwie so ein bisschen traurig, ein bisschen melancholisch, aber irgendwie ist dieser Melancholie-Funke nicht übergesprungen, denn ich habe überhaupt kein Problem damit, ein melancholisches Konzert zu sehen, wenn ich mich da irgendwie reinziehen kann und dann, sag ich mal, diesen Schmerz mitfühlen kann. Aber dieses Gefühl irgendwie mitnehmen kann, mich dann da irgendwie drin einwickeln kann. Aber sowas einfach irgendwie nur traurige Musik zu Feierei, sag ich mal. Das war irgendwie so ein bisschen unangenehm.
Man kann halt einfach nicht, wenn man Texte darüber singt, wie betrunken man gerade wäre und dass das die einzige Zeit des Lebens ist, in der man sich wohlfühlt, nach vorne gehen und Selfies mit dem Publikum machen. Das kannst du halt einfach nicht bringen.
Nee.
Gut, Lars, wollen wir Bob anrufen?
Ja, lass mal Bob anrufen.
Wir haben gerade ich drücke jetzt einfach da drauf und ich hoffe, dass das funktioniert. Wir haben es gerade schon in der Pause probiert und ich befürchte, er kann uns nicht so gut hören wie wir und ihr ihn. Hi Bob, ich glaube, du kannst uns nicht so gut hören, wie wir das gedacht haben, weil die Mikrofone nicht auf dem Handy drauf sind, aber du hörst mich, oder?
Ich habe tatsächlich schon ein paar Mal gehört und muss auch zugeben, ich freunde mich damit immer mehr an irgendwie. Und ja, tatsächlich ist auch einiges, was ich mache, halt auch eine Parodie, fast ein bisschen auf Musiker, denn Jetzt aufgepasst, es gibt nichts Schlimmeres als Hobbymusiker. Halt, warte.
Nein, warte, du musst warten. Wir haben uns gerade, Lars und ich haben uns gerade intensiv angegrinst.
Ja.
Weil uns nämlich gerade bewusst geworden ist, dass wir dich vor ungefähr 5 Sekunden angefangen haben, dich aufzunehmen. Wir lassen das aber selbstverständlich genauso drin. Ich schneide da schon irgendwie was draus zusammen. Aber
du arbeitest mit Vollprofi.
Oh, ja, ich merke schon.
Es ist Katastrophe. Ich hatte 2 Wochen Urlaub und habe das Studio wirklich mal zum Musikmachen benutzt und hier funktioniert gerade überhaupt nichts mehr zum Podcast aufnehmen. Aber ganz im Ernst, lustiger Mann am Telefon, von dem das Publikum noch nie gehört hat, erzähl deine Story.
Das ist ja geil. Soll ich nochmal so tun, als hättest du gerade angerufen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Okay, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das bringt mich raus.
Es geht um Hobbymusiker bei dir, um Hobbymusiker.
Genau. Es gibt tatsächlich nichts Schlimmeres als Hobbymusiker. Und vielleicht sind sogar Berufsmusiker ähnlich oder noch genauso schlimm. Aber Hobbymusiker finde ich schlimm.
Das war die schlechteste Pointe, die jemals jemand erzählt hat. Entschuldigung,
weil ihr die Luft rausgenommen habt, weil ihr nicht aufnehmt. Ich arbeite mit Pro, ich kann nur abliefern, aber...
es ist auch wieder ein bisschen irritierend. Wie gesagt, ich hatte Urlaub und ich hatte eine 2-wöchige sowohl Nachrichten als auch Social Media Abstinenz. Aber ich habe heute gesehen, dass du direkt ja quasi wieder Nachfolgeshows angekündigt hast. Was ist denn da los?
Ja.
Hast du einen Lauf oder was?
Ja, sicher. Also ich bin auch seit heute offiziell bin ich reich. Das kann ich erzählen. Also ich habe Urlaub auf Bukake auch auf den gängigen Streaming-Plattformen hochgeladen. Und mir wurden jetzt meine ersten 3 US-Cent quasi in Aussicht gestellt, die mir jetzt zugeteilt werden.
Wahnsinnig angenehm. Du liegst wahrscheinlich schon in einer Badewanne voller 3-Cent-Stücke.
Voller 3-Cent-Stücke, genau. ich warte immer noch auf die Zigarettenschachtel, die ich mir irgendwann kaufen kann, Lars.
20 Jahre, Bob.
20 ja, genau, Jahre 20 noch. Jahre.
Durchhalten.
Tatsächlich habe ich diese Woche... In Bochum gibt es ein Open-Air-Kino jedes Jahr und da habe ich vor dem furchtbar langweiligen Film Ein Gauner und Gentleman gespielt, vor einem Publikum Ü50, Ü60.
Ja,
die fanden es richtig gut, ne?
Witzigerweise, also die haben auf jeden Fall, da gibt es 2-Euro-Stücke. Die Jüngeren geben ja manchmal auch Kupfergeld, aber die alten Leute geben richtig 2-Euro-Stücke und 5er.
Ja.
Witzige Anekdote, ich finde sie witzig, um das wegzunehmen. Ich saß also da und wartete so, dass die Leute kommen, um den Film zu sehen und ich hatte noch nicht gespielt. Und auf einmal ist die Leiterin der OGS, also quasi der Nachschulbetreuung meiner Tochter. Und die Leitung ist auf einmal da. Und ich habe mich davon aber dann nicht beeindrucken lassen und habe ihr dann... Dann hinterher habe ich ihr Hallo gesagt, habe ihr gesagt, ja, meine Tochter jetzt aber nicht anders behandeln, nur weil ich gerne drüber singe, dass ich gerne eine Vagina hätte. Das muss sie halt aushalten. Und am 31.08. mache ich quasi die wunderbare Premiere des Albums Urlaub auf Bukake nochmal für die langweiligen Leute, die es zur richtigen Premiere nicht geschafft haben.
Diese Versager.
Das lässt du sie aber auch spüren, oder?
Ja, das ist das Geile. Also ich habe, ich kann das hier spoilern. Ich werde im ersten Drittel die Lieder alle nur zur Hälfte anspielen. Und dann einfach mittendrin aufhören. Und ich habe mir auch schon eine Reihe an Beleidigungen ausgedacht.
Sehr gut.
Ja.
Meinst du, Janet ist wieder da?
Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zusehen, dass ich das vor Janet geheim halten kann, dass ich da nochmal spiele. Andererseits habe ich bei der Premiere auch dazu gelernt, nett und höflich sein ist das eine. Jetzt beim nächsten Mal würde ich sie rauswerfen lassen.
Oder ihr zumindest sagen, dass sie einfach mal ihre verschissene Fresse halten soll.
Aber das hat Bob ja gemacht. Mehrfach.
Florian, ganz ohne Mist, die ist resistent. Ich denke, das merkt die gar nicht. Ich will ihr jetzt nicht Genussmittelmissbrauch unterstellen. Aber ich glaube, die war sich nicht mehr ganz sicher, dass sie nur, also dass sie keine Unterwäsche trägt oder halt nur Unterwäsche.
Hast du vielleicht ihre Handynummer? Wir könnten sie dazuschalten.
Oh, das wäre super. Da können wir drei uns unterhalten und Janett ruft die ganze Zeit: Sebi!
Colon!
Sebi!
Colon!
Das wär tatsächlich super.
Du wirst es nicht glauben, aber sie hat mich. Also offensichtlich war sie so Herrin bzw. Finstere Fürstin ihrer Sinne, dass sie mich wiedererkannt hat, da ich auf der Bühne gewesen bin. Sie hat mich an der Bar angesprochen, ob ich nicht dafür sorgen könnte, dass du ihr endlich dein T-Shirt gibst. Also wirklich, das ist passiert.
Das war, glaube ich, ihre größte Sorge an dem Abend. Dass sie dein T-Shirt nicht bekommt.
Es war total surreal irgendwie. Ich hatte mich hatte mein T-Shirt direkt nach dem letzten Lied dann gewechselt irgendwie. Und das Ding war patschnass, als ob es im Eimer Wasser gewesen wäre. Und ich musste aber dann ging ich nach draußen und verkaufte das Album und musste, während ich CDs verkaufte, immer wieder eine Hand an meinem patschnassen T-Shirt halten, damit sie es mir nicht wegnimmt. Das nenne ich mal Engagement und
auch irgendwie creepy.
Hauptsächlich eigentlich
psychotisches
creepy.
Verhalten, ja. Das ist tatsächlich sehr daneben.
Bob, es ist mega cool, dass du einfach so ans Telefon gegangen bist und nicht gedacht hast, oh mein Gott, jetzt ruft er wirklich an. Denn wir haben ja schon des Öfteren irgendwie mal darüber gesprochen, dass du mal dringend in den Podcast kommen musst. Offensichtlich schläft deine Tochter schon.
Ey, offensichtlich bin ich aktuell Strohwitwer.
Oh!
Ich überlege gerade tatsächlich, welches Spiel ich jetzt gleich noch anmache.
Was hast du denn zur Auswahl? Ich gebe dir mal einen Tipp als alter Gamer.
Okay, also ich schwanke zwischen NES und Super Nintendo. Ich schwanke gerade zwischen Zelda 2 auf dem NES oder Mega Man 7 auf dem Super Nintendo.
Gut, da ist ja eigentlich nur die Frage, ob du Spaß haben willst oder nicht.
Ich sag mal so, du wirst ja vermutlich heute nicht bis Ultimo zocken, von daher hast du bei Mega Man wahrscheinlich den schnellsten Payback, würde ich mal sagen.
Genau, den Payback des Versagens.
Lars, kannst du Florian irgendwie wegfaden, dass wir weiterreden können?
Gut, ich fade mich selbst weg.
Okay. Nee, habe das NES Mini und kann ja sowieso überall abspeichern. In meiner wildesten Fantasie zocke ich wie früher, bis die Sonne aufgeht. In Wahrheit werde ich wohl innerhalb der nächsten 3 Stunden hier auf der Couch einpennen. Aber ich habe halt die Illusion, die bleibt mir zumindest.
Das ist doch aber auch schön.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe sinnlose Sachen. Ich habe mir wie ein erwachsener Mann habe ich mir heute 2 Pizzen ganz alleine gekauft.
Ja.
Nur für mich. Und die zweite ist noch unangerührt. Es ist ein wunderbarer Abend. Es wird eine wunderbare Nacht auf mich zukommen.
Ach, Wahnsinn. Für ein Leben, Bob. Was für ein Leben.
Es ist, was soll ich sagen? Ich habe halt jetzt, das ist der gelebte Traum. Ich habe jetzt 3 Cent mit Online-Streaming verdient. Irgendwie. Und
die hast du auch sofort auf den Kopf gehauen. Das habe ich schon
gesehen. Naja, okay, bleibt ja noch ein bisschen was über bei 2 Pizzen. Und 3 Cent.
Lars, erzähl doch mal, was du mit deinem Album verdient haben willst. Ich bezweifle das übrigens. Also ich zweifle das ernsthaft an.
Ich meine, dass ich irgendetwas so knapp unter 20 Euro mit unserem Album verdient habe. Irgendwas 17 Euro irgendwas.
Der lügt, oder?
In was für einem Zeitrahmen?
Das ist schon...
Dann gibt's denn das ein Jahr oder so?
Da gehörten aber auch noch die davorigen Veröffentlichungen dazu. Also ich würde mal sagen, so über einen Zeitraum von 5 Jahren.
Also Bob, dein Pizzanachschub ist absolut gesichert, ne?
Ohne Witz mal, also ich war heute den letzten Tag arbeiten, ich habe meinem Chef auf den Tisch gekackt. Ich denke, ich kann jetzt ausschlafen am Montag.
Das ist witzig, dass du sagst, ich habe meinem Chef auf den Tisch gekackt, denn irgendwie ist das auch eine wiederkehrende Fantasie bei mir, dass immer, wenn ich mich wahnsinnig irgendwie über meinen Chef ärgere, dass ich dann die Vorstellung habe, ihm auch auf den Schreibtisch zu kacken und einfach nicht mehr wiederzukommen. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz putzig.
Ja, oder? Also doch, wenn dann mit Pauken und Trompeten, damit man auch nicht in diese beknackte Situation kommt, vielleicht da mal wieder anzufangen.
Ja, also wenn direkt ich verbrannte Erde hinterlassen.
Ja, nein, definitiv. Ich habe eine Chefin, habe ich mal angeschrien irgendwie. Und dann kam hinterher ihr Mann ins Raucherzimmer und hat ein Wort benutzt, was ich noch nie vorher und auch nie danach gehört hatte. Er war ganz entsetzt und sagte, aber das war Schofe. Oh. Und ich hab, ja, der hat's mir ganz schön gegeben.
Du, da hast du aber erstmal lange von erholen müssen, wa?
Ja, da bin ich erstmal 10 Jahre nicht arbeiten gegangen, dass mir das nicht nochmal passiert.
Du musst schließlich in diesen 10 Jahren erstmal rausfinden, was Schofe bedeutet.
Ja, genau. Und dann habe ich da auch direkt meinen Magister für bekommen. Für Wortherausfindung. Ja.
Bob. Ah, ja. Lars.
Florian.
Moment.
Bob.
Lars.
Janett.
Okay, Lars, du gibst jetzt auf Twitter ein, was ist, die wichtigste Frage. Ja. Bob, hast du noch Bock, mit uns eine Frage zu beantworten?
Ja, sehr gerne.
Ich kann das jetzt leider nämlich nicht auf meinem Handy tun, denn darüber bist du gerade auf eine merkwürdige Art und Weise angeschlossen.
Okay.
Wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass du uns über die Mikrofone hörst und dass das dann für dich nicht so räudig ist, wie jetzt für unsere Hörer deine Stimme. denn das ist ganz im Ernst, wir haben 2019 und das ist echt eine scheiß Katastrophe, so über Handy. Das klingt wirklich schlimm. Also Lars geht jetzt auf Twitter und gibt, wie es sich in diesem Podcast geziemt, ein, die wichtigste Frage ist und wird uns dann die wichtigste Frage stellen, die Twitter heute zu beantworten gehabt hat. Und er grinst schon so ein bisschen debil hinter seinem Mikrofonschirm vor. Ich glaube, er scrollt noch ein bisschen, weil die alle richtig scheiße sind.
Ja, kann man jetzt so nicht sagen, aber... Also
doch, kann man.
Die wichtigste Frage wird wieder auf Russisch gezählt.
Ich glaube, dass das russische Zeitalter nie wiederkommen wird. Die haben es einfach verkackt. Und da mit Klimawandel und dem ganzen Scheiß jetzt sowieso einfach in den nächsten 70 Jahren Schluss mit der Menschheit ist, die hatten ihre Chance. Shots fired. Das russische Zeitalter kommt nie wieder. Oder wie ist eure Meinung dazu?
Boah, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Was das klang gerade so, als hättest, das klang gerade so, als hättest du das Handy unter die Dusche gehalten. So den
nee, also oh. ich schließe mich da Florian widerstrebend an. Also ich denke, die Russen, so ein Schattendasein, eher so ein Schattendasein.
Was machen die denn, wenn Putin nicht mehr macht? Stellt euch mal eine Welt vor, in der es Putin und Merkel nicht mehr gibt. So die, das sind so quasi die Konstanten meines politischen Erwachsenendaseins. Das kann nicht richtig sein.
Das sind die Konstanten deines.
Ganz im
Ernst. Bist du so viel jünger als ich?
Bin, das wusste ich. Wir haben vorhin im Podcast erzählt, dass mir Folgendes das erste Mal in meinem Leben passiert ist. Ich bin beim Arzt gewesen für so einen normalen Check-up. Und die Ärztin hat mir erzählt, wie richtig, richtig geil alle meine Werte werden. Also ich bin so quasi der gesündeste Mensch, den sie je gesehen hat, für mein Alter. Und das hat vorher noch nie jemand zu mir gesagt.
Für mich war Ende, als die Kinderärztin, wo wir mal waren, jünger war als ich. Und ich bin mit 30, 31 Vater geworden. Und dachte mir, wie geht das denn? Wie kann die denn jetzt jünger sein und auch noch ein Studium absolviert haben?
Genau,
das erschien,
während du nur rumgesessen und gesoffen und Black Metal gespielt hast.
Ja, genau, also es erschien mir irgendwie illegal und ich wollte dann auch ihre Zulassung sehen. Das fand sie aber irgendwie nicht so witzig wie ich. Ich verstehe die Frage gar nicht. Also,
es gab eine Frage?
ich bin gegen russisches Zählen.
Ich schließe mich euch beiden an. Ich habe aber noch eine weitere wichtige Frage.
Okay, Lars.
Die wichtigste Frage von allen ist doch, wenn ich im August umziehe, darf ich meine Vibratoren für den Flug dann im Koffer verstauen oder müssen die ins Handgepäck?
So. Also das kann man sehr einfach
beantworten. Warte, ja.
Nein, die werden alle in Körperöffnungen verstaut. Dann hast du Platz, den du anderweitig nutzen kannst.
Aber wie ist das denn mit den Batterien, wenn da Akkus und sowas drin sind? Das ist doch jetzt schwierig auf Flügen geworden. Oder betrifft das eine Powerbank?
Also ich muss das jetzt mal sagen. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Fliegen. Ich bin
aber dafür sehr viel von Vibratoren.
Ich bin das letzte Mal vor 2 Monaten geflogen und davor vor 15 Jahren. Und zwar aus Überzeugung. Also, und vor 2 Monaten Fliegen mit meinem Chef war extrem peinlich. Weil ich die ganzen Sachen, die man natürlich nicht mitnehmen darf und so, das hatte ich alles drin und das hat 4,5 Stunden gedauert. Also, das ist schlimm. Ich kann die Frage nicht beantworten. Und was hat das mit dem August zu tun? Haben sich im August die Policies zu Vibratoren bei Ryanair geändert?
Tja. Bob, du als alter Vibratorenexperte.
Ja,
also du hast doch heute noch einen großen Abend vor dir.
Ich will.
Ich wollte gerade sagen, wer so dringend eine Vagina haben will wie du, sollte da jetzt ein exquisites Elaborat zu raushauen.
Ja, also ich danke für die Frage und werde dir jetzt auch erstmal beantworten. Aber einen anderen Teil davon, ich bin Experte, weil ich bin einmal geflogen. Inland von Köln nach Berlin. Das ist ungefähr wie eine Busfahrt. Und ich bin halt der Meinung, dass man sich die Vibratoren definitiv, also man verstaut die im Körper, um im Handgepäck zum Beispiel viel mehr Alpenurlaub auf Bukake mitnehmen zu können. Mhm. Und die Batterien sind selbstverständlich währenddessen drin, weil sonst vibrieren die Dinger ja nicht.
Ja, stimmt. Wo bleibt denn dann auch der Spaß? Du hast völlig recht.
Normal. Also ich denke auch, ich habe mir letztens Borat nochmal angeguckt und da haben diesen Vibrator, diesen Analstöpsel, der wie so eine Faust aussieht. Daran muss ich gerade die ganze Zeit denken.
Ach. Selbstverständlich musst du da die ganze Zeit dran denken. Wer nicht?
Wer hätte nicht gerne...
Es gibt andere Vibratoren.
Es gibt, genau. Auch andere Formen. Findet ihr, dass das als Merchandise angebracht wäre?
Doch. Jeden Fall.
Also davon kann es auf jeden Fall Jeanette mal eingeben.
Okay. Das war, ja, Entschuldigung.
Das heißt halt auch niederschlagen damit.
Gibt es nicht so ein Vibratoren-Set von Rammstein? Ich meine, da man eine Geschichte zu gehört zu haben und die werden auf eBay zu hohen Preisen gehandelt.
Oh.
Das ging doch bestimmt hier zur Liebe ist für alle da, oder?
Vermutlich war es.
Ja.
Ach, schön.
Also, denn da das gerade eine ganz merkwürdige Richtung einschlägt, die mir gefällt, aber da es auch draußen dunkel wird und wir, glaube ich, immer lauter werden, weil wir das Gefühl haben, in dieses Handy reinreden zu müssen und das Kind versucht, oben zu schlafen, Bob. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dran gewesen bist. Das hat gut funktioniert, also bis auf den Teil, den wir nicht eigentlich war nur der Teil, den wir nicht aufgenommen haben, gut und danach war es schlimm.
Ja, da war die Luft ein bisschen raus irgendwie, von daher.
Nein, wir rufen dich beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal an, oder?
Auf jeden Fall. Und dann kennen wir mit dir mal die großen Fragen des Lebens.
Ja, ihr hattet schon mal schönere Fragen als wird auf Russisch gezählt. Und wenn ich im August umziehe, wohin mit den Vibratoren? Also da muss ich mal sagen, als konstanter Hörer, da hattet ihr schon mal schönere Fragen.
Bob, wir müssen das jetzt ein für alle Mal klären. Ich habe das nämlich mich jedes Mal, als ich diese Bob-Geschichte erzählt habe und warum wir Werbung für dich machen und so,
ja.
Wie zur verfickten Scheißhölle. Warum hörst du unseren Podcast? Wie bist du darauf gekommen?
Jetzt ist tatsächlich kurz der Ton weg gewesen.
Oh, hört ihr mich? Warte nochmal. Wie zur verfickten Scheißhölle? Und warum zur verfickten Scheißhölle? Hörst du unseren Podcast und wie bist du darauf gekommen?
Tatsächlich hat bei euch die Cross-Promotion funktioniert. Ihr wart bei Second Unit und hat Spinal Tap besprochen.
Ah, so ist das.
Der übrigens auch gerade noch vor meinem Fernseher auf mich wartet. Und dann ist jetzt schwer dir gegenüber, Florian, weil wenn man dann mit dir redet, merkt man, du bist nicht so sympathisch, wie du klingst. Aber prinzipiell tatsächlich gefällt mir immer noch mega gut, und unabhängig vom Thema, der Gedanke, also ich mag euch zuhören, weil ich den Gedanken habe, ich wäre gerne dabei, würde mitreden.
Das können wir mal realisieren.
Eben. Irgendwann zwischen der 170. und 190. Episode planen wir auch die 100. Episode zu machen. Da müsstest
das
du,
könnte ein Running Gag werden.
Da müsstest du so dringend mal vorbeikommen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Vielleicht können wir das ja wirklich realisieren.
Ja, wäre halt nett, wenn ich dann bei euch schlafen dürfte, wenn ihr es nicht macht wie ich und ihr mich irgendwo einfach unterbringt.
Nein, 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 das kriegen wir hin. Wir haben da so einen ganz, ganz toll ausgebauten Dachboden. Also der wurde in den 70er Jahren mal ausgebaut und wird jetzt nur noch als Lager benutzt, aber da könnte man eine Matratze hin tun.
Ganz hervorragend.
Da sind jetzt vermutlich ungefähr 94 Grad, aber dann müssen wir es halt im Winter machen.
Ja, ja, klar, klar.
Also, es war richtig cool, dass du da warst. Wir schneiden selbstverständlich die Hälfte raus, denn das meiste davon war schlimm.
Ja, das stimmt.
Und ist für unsere beiden Hörer absolut ungeeignet.
Wobei einer der beiden Hörer jetzt auch noch live dabei ist.
Ja, siehst du, aber, ja, genau. Aber wir wollen doch nicht mit dem einen Hörer 50% unserer Hörer vergrillen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Versagen bei Mega Man. Das wird richtig gut.
Und guten Appetit bei deiner hart verdienten Pizza.
Herzlichen Dank, herzlichen Dank.
Gibi, mach's gut.
Danke für den Anruf, macht's gut, ja.
Tschüss, Kussi, Kussi.
Tschüss.
Das war ja merkwürdig. Darüber habe ich im Übrigen vergessen, worüber wir sonst noch sprechen wollten.
Ach, das weiß ich auch nicht, aber es ist auch wahnsinnig warm hier.
Findest du?
Ja, ich schwitze wirklich wie ein Ochse hier.
Warum schwitzt du? Ich habe über diese... Moment. Ich muss das kurz kontextualisieren. Es ist sehr, sehr dunkel hier drin und ich finde es nicht warm, denn... Wir befinden uns im wärmsten Sommer ever, den wir in Deutschland jemals erlebt haben.
Das ist korrekt.
Und wir hatten es hier in der letzten Woche ungefähr 39 Grad.
Ja.
Und ich habe das gut überstanden. Ich fand das keine unendliche Katastrophe.
Da hatte ich letztens auch ein ganz komisches Erlebnis. Wir saßen dann abends auf der Couch und es war den ganzen Tag über irgendwie wirklich so um die 40 Grad. Und dann waren es irgendwann abends bei uns.
Stopp. Nur damit wir das gleich noch reinschneiden können. Warte, stell dir mal vor, er hätte gerade aufgelegt. Oh Gott, Bob ist ein Arschloch, oder? Okay, kannst weitermachen.
Also es war mittags, nachmittags, abends waren es immer so um die 40 Grad. Und dann sitze ich irgendwann so spät abends, so gegen 12, auf der Couch. Und dann habe ich auf unser Thermometer geguckt, irgendwie 26,7 Grad. Und ich habe darüber nachgedacht, mich mit einer Decke zuzudecken. Weil mir echt irgendwie ein bisschen frisch geworden ist. Und ich habe gesagt, ey, das ist doch nicht normal. Normalerweise schwitzt du jetzt wie ein Schwein. Und jetzt willst du dir eine Decke drüber legen? Bist du jetzt völlig aus deiner Klimazone rausgerutscht? Wahnsinn, wie der Körper sich dran gewöhnt. Ich glaube aber, auch der Hauptteil meiner Hitze wird über diese Kopfhörer generiert. Ich schwitze so wahnsinnig an den Ohren. Mir läuft der Saft den Hals runter.
Finde ich gut. Also ich würde dann die Sendung wirklich noch ein bisschen prolongieren.
Ja.
Einfach damit du noch leiden musst. wir haben, während es so schrecklich heiß war, unser Schlafzimmer nach unten ins Wohnzimmer verlegt.
Ja.
Hab da einfach die Matratze hingetan. Und es ging. Und genau wie du gesagt hast, unterhalb von 26 Grad ist es tatsächlich, wenn man so 39 Grad gewohnt ist, angenehm. Ja. Und man ist gewillt, sich so eine Decke zu greifen und einfach so ein bisschen reinzukuscheln. Mhm. Die ist ja dann nicht mehr dafür da, einen zu wärmen, sondern einfach, damit man so ein bisschen das kuschelige Gefühl dazu hat.
Ja.
Aber nur mal, ich möchte dazu zwei Gedanken aufmachen, die Tragweite dessen irgendwie visualisieren. Erstmal ist es ja schon ganz gut, dass sich offensichtlich der menschliche Körper so gut darauf einstellen kann, auf so einen Scheiß. Aber das ist nicht normal. Und das ist auch hier nicht normal. Als ich zur Schule gegangen bin und auch als du zur Schule gegangen bist, erinnerst du dich noch, wann man da Hitze frei bekommen hat?
Durchaus sehr vereinzelt.
Man hat Hitze frei bekommen.
Ab 25, ne?
Wenn es 23? 10 Uhr schon 25 Grad waren. Und in den letzten zwei Wochen haben wir nachts die 25 Grad praktisch nie verlassen.
Ja. Wahnsinn, ne?
Also nur nochmal für diejenigen, die immer noch auf Twitter, ach, ich bin nicht, Lars, oh, den Blog müssen wir noch machen. Ein bisschen Anarchie hier im Podcast und so ein bisschen hin und her und so. Und nichts auserzählen, das haben die Hörer besonders gern.
Mhm.
Lars, ich hatte eine Nachrichtendiät in den letzten 2 Wochen.
Angenehm.
Ich habe nichts, also ich weiß nichts. Ich weiß rein gar nichts, was passiert ist. Die einzige Seite, die mich darüber informiert hat, was passiert ist, wetter.com. und was ich weiß, ist, dass auf irgendeinem Bahnsteig irgendjemanden ermordet hat, weil ich in der City gewesen bin und ein Bild-Zeitungscover gesehen habe.
Ja.
Mehr weiß ich nicht über die vergangenen 2 Wochen.
Du hast auch im Grunde genommen nichts verpasst.
Wir haben ja auch politische Sommerpause, das ist ganz gut. Das habe ich ganz gut abgepasst. Mir an meinem letzten Arbeitstag ist mir gewahr geworden, dass mein letzter Arbeitstag auch der letzte Arbeitstag von Angela Merkel ist. Da habe ich mich sehr wichtig gefühlt. Und ist wirklich nichts passiert? Also nichts Erwähnenswertes?
Nee, also es wurde ja eine Frau und ihr Kind wurden ja vom Bahnsteig vor den Zug gestoßen. Das Kind ist gestorben.
Oh, das, was ich auf der Bild-Zeitung.
Ja, genau. Die Mutter hat überlebt. Und jetzt ist natürlich schon wieder so eine wahnsinnige Debatte darüber ausgebrochen. Der Täter kam aus der Schweiz, war auch irgendwie psychisch krank und ist auch irgendwie Mitte der 2000er irgendwie als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Und jetzt möchte der Seehofer Grenzkontrollen an der Schweiz haben.
Als du sagtest, du hattest eine Pause gemacht, weil ich sage, der Seehofer.
Ja. Der möchte gerne wieder Grenzkontrollen an der Schweiz haben.
Oh, das finde ich auch wichtig. Ansonsten bin ich natürlich der Meinung, dass wir wegen solcher Dinge unangenehmerweise Folgendes tun sollten, nämlich nichts.
Ja.
Sowas lässt sich nicht verhindern. Ich könnte morgen zum Delmonster Bahnhof gehen und irgendjemanden vor den Zug schubsen, weil ich schlecht geschissen habe. Könnte ich machen, einfach so.
Ja.
Und es gibt nichts, was mich daran hindern könnte. Nichts. Ja. Keine Videoüberwachung des Universums könnte mich daran hindern. Und selbst mein Google-Verlauf würde Horst Reishofer nicht dazu bringen, zu glauben, dass man mich aufhalten müsste.
Ja.
Aber ich merke schon, dass das geht schnell. Ich komme direkt wieder in so einen politischen Argumentationsmodus rein, wenn du mir da Bruchstücke hinwirfst. Also, jetzt, wo ich das 2 Wochen gemacht habe, vielleicht ist es für mein Seelenheil wirklich besser, wenn ich einfach keine Nachrichten mehr lese und nur noch meditiere.
Also jetzt gerade in der Sommerpause finde ich, Nachrichten ist auch einfach nur Dünnschiss. Also entweder hast du irgendwelche schrecklichen Nachrichten von solchen Unglücken, wie eben erzählt, oder du hast irgendwelche lustigen Fluglotsen, die dir irgendwas ganz putzig im Flugzeug machen, oder du hast irgendwie ein Tier oder sowas, was jetzt gerade wieder irgendwo sein Unwesen treibt und das Sommerloch füllt.
Ah, ich bin mir relativ sicher, dass die Art und Weise, wie ich Nachrichten konsumiere, also über meinen komischen Twitter-Feed und so die Newsletter-Listen, die ich habe, dass die kein Sommerloch hergeben werden.
Ja, klar, aber so die konventionellen Nachrichten.
Ja, darum geht's mir nicht. Mir geht's ja um meinen Geisteszustand. Mir geht es ja darum, dass ich vielleicht besser damit fahre, die Welt einfach nicht mehr wahrzunehmen, weil sie kacke ist. Weil sie kacke für mich ist, weil sie mir nicht gut tut.
Mhm. Also ich
vielleicht machen wir Beely Recap jetzt immer so, dass du mir einfach erzählst, was passiert ist in der Welt. Und dann habe ich da einfach eine komplett unelaborate Meinung zu.
Ja, warum denn nicht? Nee, also, aber Nachrichten-Detox oder allgemein Medien-Detox ist schon mal ganz geil, finde ich.
Das ist voll super. Also ich habe mich dazu gezwungen und selbstverständlich auch halb zu zwingen lassen von meiner Frau. Habe das bisher sonst nur im Urlaub machen können, wenn ich wirklich weit weg war. Ich erinnere mich an einen Urlaub auf Spiekeroog, wo das Handynetz schlecht war und die einzigen Nachrichten, die ich bekommen habe, aus einer FAZ stammten, die ich mir dann gekauft habe da. Mhm. Das war auch gut. Vielleicht sollte man das wirklich im Urlaub machen, dass man im Urlaub auch seinem Kopf mal Urlaub gönnt, und zwar Urlaub von der Welt.
Ja, beziehungsweise du sagtest gerade, du hast dir da eine FAZ gekauft.
Das sollte man nicht machen, das ist eine schlechte Zeit.
Was ich wiederum finde, ist aber so diese bereits verarbeiteten Informationen, wenn die Sache schon ein bisschen geruht hat, dann also ich lese zum Beispiel gerne die Zeit, weil
Weil es eine Wochenzeitung ist und weil man nie durchkommt und lass, ich muss ganz doll pipi. Möchtest du noch weitermachen oder?
Nee, also ich, im Grunde genommen wäre ich durch. Wir haben es jetzt ja mittlerweile auch schon 10 Uhr, glaube ich. Ach,
mindestens. Also vermutlich ist es schon 17 Uhr oder sowas. Weiß man nicht. Es ist auf jeden Fall dunkel draußen. Es zeichnen sich nur noch die Silhouetten dieser riesigen Eichen, die auch nicht mehr so gut aussehen, vor dem Himmel ab, vor dem dunkel werdenden Himmel. Das wollte ich noch ganz kurz loswerden. Das ist im Moment hier durch diese Natur zu laufen, ist richtig schlimm. Also die Maisfelder sehen katastrophal aus und hier stehen sehr, sehr viele Birken. Hm. Und Birken sind offensichtlich Bäume, die kein tiefes Wurzelsystem haben. Denn ganz viele von den Birken, die hier seit meiner Kindheit stehen, haben jetzt von der Forstwirtschaft orangefarbene Kreise drauf gemalt bekommen. Und das bedeutet, die werden jetzt weggemacht. Die sind nämlich im Arsch. Und ich hatte ganz oft, als ich hier mit dem Kind spazieren gegangen bin, so diesen Eindruck, oh, wenn das noch eine Woche so bleibt, dann ist der auch weg und der auch weg und der auch weg.
Und dann bist du mit der Gießkanne losgelaufen.
Wir haben drüber nachgedacht, als wir hier durchgelaufen sind, ob das nicht einfach ganz im Ernst, in der Nachbarschaft hier, wir wohnen hier auf dem Land und das ist echt schön mit den ganzen Bäumen, ob wir die nicht mal gießen sollen. Und ich habe dann recherchiert. Mhm. Und viele Leute haben im Moment diesen Impetus, das zu machen. Und so im Rahmen deiner Möglichkeit mit deinem Auto und deinen Gießkannen kannst du dich für einen Baum entscheiden. Mhm. Denn so wie die klimatische Lage im Moment ist, müsstest du einem Baum, also einem einigermaßen großen Baum, ungefähr 50 Liter am Tag geben.
Ja.
Damit du im Moment was machen willst. Und viel mehr kannst du halt einfach auch nicht transportieren. Also, liebe Leute, wenn es bei euch auch so aussieht wie bei uns, dann nehmt halt so viele Gießkannen mit, wie ihr könnt, und dann könnt ihr einen Baum retten. Also ihr müsst euch für einen entscheiden, wenn ihr das auf verschiedene verteilt, dann hat das gar keinen Effekt.
Oder schmeißt mal die Gartenpumpe an. Und holt den letzten Schluck Grundwasser bei euch raus.
Oder macht das, was Lars sagt. Das ist auch gut. Vielleicht. Lars, total gut, dass du da gewesen bist. Ich finde trotz der mannigfaltigen technischen Probleme, die wir hatten und der mit beiden Händen zu benutzen Schneideschere, die ich dann noch anwenden muss, war es eine ganz tolle Sendung. Es war schön, dass du da warst.
Ja,
ich freue mich.
Guti, dann bis demnächst. Adios, muchachos.
Tschüss.